In meiner ganzen Vorbereitung hat mich der Gedanke begleitet, dass wir mit Schuld ein ziemlich kompliziertes Verhältnis haben. Ich glaube, es gelingt uns nur selten, mit Schuld angemessen umzugehen. Dabei begegnet uns Schuld immer wieder. Wir kennen zum Beispiel Schuldgefühl, wobei das eigentlich nicht ganz gleich ist wie echte Schuld. Wir kennen Schuld aber auch bei uns selber, bei anderen, als eine grundlegende Erfahrung vom Menschsein, so wie Angst oder Verlust oder Enttäuschung. Eine, die unangenehm ist, aber unausweichlich. Wir kommen nicht unschuldig durchs Leben. Ich wünsche mir, dass wir heute versuchen, auch wenn es nicht ganz einfach ist, miteinander zu verstehen, was Schuld ist. Wie sie entsteht, was ihre Auswirkungen sind und wie man sie bewältigt. Dabei soll uns die alte Geschichte helfen über Schuld. Was die Bibel angeht, ist es eigentlich die Geschichte über Schuld, könnte man sagen. Sie steht fast am Anfang der Bibel, in der Genesis 4, und sie wird erzählt als das erste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Typisch für die Genesis und auch typisch für viel Gewaltdelikt bis heute entsteht es in der Familie zwischen zwei Brüdern. Es sind der Kain und der Abel, Söhne der ersten Menschen. Der Kain, der Erstgeborene, ist ein Bauer. Und der Abel, der Jüngere, ist ein Hirt. Und die beiden bringen Gott ein Opfer. Ein Zeichen der Dankbarkeit, dass er ihre Arbeit gesegnet hat, da jenseits vom Paradies. Und Gott reagiert unterschiedlich auf die Opfer. Er schenkt dem vom Abel besondere Beachtung. Und das vom Kain, das beachtet er nicht. Warum? Das bleibt völlig im Dunkeln. Das wird nicht gesagt. Vielleicht macht er das, weil der Abel der Jüngere ist. In der Genesis hat Gott eine Vorliebe für die jüngeren Kinder. Vielleicht gefällt ihm auch das Opfer vom Abel besser. Oder vielleicht sieht er auch, dass dem Abel sein Opfer von Herzen kommt. Und darum nimmt er es gerne an. Wir wissen es nicht. Der Kain weiß es auch nicht. Aber er reagiert heftig. Es ist eine emotionale Reaktion. Der Kain wird hässig. Er ist außer sich. Sein Gesicht geht ab, heisst es auf Hebräisch. Der Blick senkt sich, er verliert Fassung. Und schon da fragt Gott den Kain, was eigentlich los ist. Und er ermahnt den Kain auch. An seinem Blick, an seiner Haltung erkennt Gott, dass da etwas am Brodeln ist. Man kann sich den Kain vorstellen, wie er da steht, nicht mit offener Haltung zu seinem Bruder, sondern mit gesenktem Blick, isoliert. Und Gott sagt, pass auf. Da gibt es einen Impuls und du hast eine Entscheidung zu fällen, dem Impuls nachzugehen oder nicht. Handle nicht aus dem Affekt. Gott braucht da auch das Wort Sünde. Der Kain soll sie beherrschen, auch wenn sie an der Tür lauert. Vom Kain kommt keine Antwort. Er redet nur mit dem Abel und was er sagt, wird auch nicht gesagt. Aber die beiden landen auf dem Feld, wo keine Zeugen rum sind und dort schlägt der Kain den Abel tot. Gott sucht wieder das Gespräch mit dem Kain, wo der Abel sagt, will er wissen und der Kain weicht aus. Was geht mich das an? Fragt er. Bin ich etwa der Aufpasser von meinem Bruder? Aber Gott hat einen Zeugen. Das Blut vom Abel, sagt er. Das schreit zu ihm. Und Gott verflucht den Kain. Der Boden, wo er als Bauer bearbeitet hat, wird jetzt keinen Ertrag mehr abwerfen. Er wird heimatlos, ein Verbannter. Der Kain hadert mit dieser Strafe. Sie belastet ihn. Und er hat Angst, dass man ihn könnte überfallen und töten. Aber Gott sichert ihm zu, das wird nicht passieren. Gott selber gibt ihm kein Zeichen, das ihn schützen soll. Also ich finde das eine grossartige Geschichte. Sie erfasst sehr präzise viele Prozesse, die ablaufen, wenn Menschen schuldig werden. Weil das, würde ich sagen, steht außer Frage. Der Kain ist schuldig. Er mag sich ungerecht behandelt gefühlt haben oder eifersüchtig gewesen haben. Vielleicht hat er seine Wut nicht im Griff gehabt, hat aus dem Affekt gehandelt, was auch immer. Der Kain ist mit seinem eigenen Bruder aufs Feld gegangen und hat ihn dort umgebracht. Das hat kein gemacht und niemand anders. Und auf den Handlungsspielraum vom Kain hat Gott ihn ja hingewiesen. Es geht auch uns so wie in dem Kain. Wir haben die Option zu handeln oder zu wählen zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten. Der aufrechte oder der gesenkte Blick. Ich weiss, in der Realität ist das oft noch sehr viel nuancierter, mit mehr Graubereich, mit mehr Möglichkeiten. Aber wir sind wieder kein schuldfähig. Für unser Handeln, auch für unsere Vergehen, sind wir verantwortlich. Und es ist die Verantwortung, die der Kain nach dem Mord will, von sich weisen. Er verharmlost und verschleiert seine Tat. Wenn er sagt, wie soll ich wissen, wo mein Bruder ist? Ja, der Kain weiss, wo er ist. Und bei Gott funktioniert das nicht. Er fordert den Kain auf, sich seiner Schuld zu stellen. Er stellt ihm die Konsequenzen von seinem Handeln vor Augen und Gott macht unmissverständlich klar, dass das Unrecht, das am Abel geschehen ist, nicht vergisst und nicht unter den Teppich kehrt. Und der Kain, muss man sagen, übernimmt letztlich auch Verantwortung. Er lebt mit diesen Konsequenzen, auch mit der sozialen Isolation, wo das Verbrechen nach sich zieht. Er leidet unter seiner Strafe, er hadert damit. Sie macht ihm Angst, aber er akzeptiert sie. Die Geschichte vom Kain und ja auch die vom Abel, das ist auch unsere Geschichte. Wir werden schuldig. Wir sind verantwortlich für unsere Schuld. Und der Weg, mit Schuld umzugehen, wäre eigentlich, sie zu übernehmen, dazu zu stehen, uns unsere Schuld einzugestehen. Ich mache die Erfahrung, dass wir stattdessen unsere Schuld eigentlich meistens verschleiern, uns aus der Verantwortung ziehen. Und ich will über zwei Reaktionen reden, die typisch sind für uns Menschen, wie wir mit Schuld umgehen und wie wir sie relativieren. Der erste Weg ist, wir gestehen unsere Schuld nicht ein. Im Moment gebe ich Unterricht, manchmal für Kinder von der ersten und zweiten Primarschule. Und dort gibt es so eine ganz typische Szene, da kommt das Kind zu mir und sagt, der oder die hat mir Arschloch gesagt. Und es stellt sich heraus, wenn man dem ein bisschen nahe geht, dass das Kind genauso gemeine Sachen gesagt hat, vielleicht sogar angefangen hat damit. Kinder beschuldigen manchmal andere, ganz ohne Einsicht in ihre eigene Mitschuld. Und das ist verständlich. Sie sind ja Kind. Sie müssen zuerst noch lernen, dass das auch dazugehört. Dass es zum Erwachsenwerden dazugehört, die eigenen Anteile, die eigene Verantwortung an Schuldzusammenhängen einzusehen. Könnte man meinen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Erwachsene können das auch nicht gut. Und das Abstreiten von Schuld, das nimmt alle möglichen Formen an. Es ist einfach über mich gekommen. Oder ich habe nur meinen Job gemacht. Oder die anderen haben es doch auch gemacht. Als Beispiel zum Beispiel der Pilatus, der wäscht seine Hand in Unschuld, während er einen Unschuldigen zum Tod verurteilt. Das ist Schuld von sich weisen. Und das gilt auch für größere Zusammenhänge, für Verantwortlichkeiten, die mehrere Menschen, vielleicht sogar uns alle, betreffen. Es ist zum Beispiel in der Schweiz Jahrzehnte gegangen, und es ist immer noch am Ablaufen, dass man überhaupt angefangen hat, zum Beispiel die Geschichte von der Schweiz mit Verdingkindern aufzuarbeiten. Oder in meinen Augen fehlt auch bis heute in der Schweiz, in vielen Orten im Westen, eine Aufarbeitung von unserem Beitrag, zum Beispiel zum Kolonialismus. Das ist ein Schulderbe, das wir bis heute haben. Und das Erbe, das schafft bis heute neue Ungerechtigkeiten und Schuldzusammenhänge, wo wir kaum daraus rauskommen. Und es fällt uns ganz schwer, persönlich, aber auch im Kollektiv, zu erkennen, dass es ohne eine Aufarbeitung auch keine Bewältigung von Schuld kann geben. Und dann gibt es noch einen zweiten Weg, wo einem vielleicht nicht sofort in den Sinn kommt, wenn man über Schuld nachdenkt. Man kann Schuld auch relativieren, indem man sie als übermächtig darstellt. Ich habe das erlebt, gerade in meiner christlichen Erziehung. Ich habe schon als Kind gelernt und gewusst oder gemeint zu wissen, dass ich so schuldig bin, dass ich mich so fest an Gott vergangen habe, dass ich es eigentlich verdient hätte, einen grausamen Tod zu sterben. Aber zum Glück hat das Schicksal, wo eigentlich mir zugestanden wäre, der liebe Jesus getragen. Wahrscheinlich ist das gut gemeint gewesen. Ich glaube, meine Eltern haben mir beibringen, dass der Jesus mich gern hat. Aber es ist noch etwas ganz anderes kommuniziert worden mit dem, und das fast noch mehr. Weil die Darstellung hat eine gefährliche Gleichsetzung gemacht von Schuld und Verdorbenheit. Schuldig sein heisst schlecht sein in dieser Darstellung. Und als schuldiger Mensch bin ich ein schlechter, ein unwürdiger Mensch. Schlechte Menschen sind zum guten Handeln nicht fähig. Sie sind ihrer Schuld hilflos ausgeliefert. Sie können gar nicht anders. Wer nicht anders kann als schuldig sein, der kann auch keine Verantwortung für seine Schuld übernehmen. Ich kenne die Strategie von mir selber. Wenn mir etwas nicht gelingt oder wenn ich mich schuldig fühle, dann tue ich mich schnell selber abwerten. Und ich sage, ich bin doch so ein schlechter Mensch. Ich bin ein Double, ich bin ein Versager. Oder das gibt es auch im Streit. Zwei Menschen streiten miteinander und jemand sagt plötzlich, es tut mir leid, dass ich so ein schlechter Mensch bin. Und ich glaube, Gott für uns Christen und Christinnen tönt die Aussage oft noch recht schön demütig und realistisch. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht realistisch. Wenn man sich selber so fest abwertet, dann verschleiert man auch die Verantwortung, die man eigentlich hat für das eigene Handeln. Es kann zu einer Strategie werden, dass man sich der Schuld, wo man könnte sich dazu stellen, wo man Verantwortung hat dafür, dass man sich dem eben nicht muss stellen. Und die Geschichte, die wir gehört haben, vom Kain und dem Abel, die vermeidet beides. Sie benennt Schuld und sie versucht sie zu bewältigen. Und für mich ist ehrlich gesagt der Held von dieser Geschichte Gott. Ja, es haben schon viele gesagt, das sei doch ungerecht, dass Gott den Abel beachtet und den Kain nicht. Ich finde das auch merkwürdig, ich kann mir das auch nicht erklären. Aber was man eigentlich nicht kann sagen, ist, dass Gott sich nicht um den Kain kümmert. Im Gegenteil. Vom ersten Moment, wo der Kain und Kain seine Haltung sich verändert, sucht Gott den Kontakt mit ihm. Und er fordert ihn zuerst mal zur Reflexion auf. Der Kain soll sich klar werden, was er für Emotionen hat und was für Handlungsoptionen. Und das macht er kein nicht. Und nach der Tat, Gott lässt nicht zu, dass der Kain seine Schuld relativiert. Er lässt nicht einfach davon kommen, mit unter den Teppich kehren. Er konfrontiert ihn damit. Aber er wertet den Kain nicht ab. Er sagt nicht, du bist ein schlechter Mensch. Er sagt auch nicht, du musst jetzt sterben, so wie der Abel. Die Strafe von Gott am Kain ist bestimmt, aber eigentlich ziemlich mild. Gott verbannt ihn, aber er sagt ihm auch seinen Schutz zu. Er lässt ihn nicht einfach im Stich. Er geht mit dem Kain nicht um wie mit einem Kind, wo sich seiner Schuld nicht bewusst ist, und auch nicht wie mit einem kompletten Versager, der eigentlich verloren ist und wo man ihm helfen kann, sondern wie mit einem erwachsenen Mensch, der jetzt Verantwortung übernehmen für sein Handeln. Gott will den geraden, den aufrechten Blick. Menschen, die anstehen und sagen, ja, das bin ich gewesen. Das macht übrigens Eindruck. Auch wieder im Streit, wenn jemand anderem Vorwurf macht und die Person sagt plötzlich, ja, du hast recht. Ich bin im Unrecht, ich habe dir Unrecht da. Es tut mir leid. Das ist etwas vom Konstruktivsten, was man sagen kann in dieser Situation. Und was mich besonders beeindruckt am Vorgehen von Gott, ist, dass er das Opfer, den Abel, nicht aussen vor lässt. Schuld benennen, das macht man nicht nur für die, die schuldig geworden sind, sondern besonders wichtig ist es auch für die, die unter der Schuld von anderen leiden. Für die Ermordeten und Verbombten und Missbrauchten und Versklavten. Ihres Blut schreit zu Gott und er hört sie. Das Unrecht, das ihnen geschehen ist, das darf man nicht vergessen, nicht unter den Teppich kehren. Wegen ihnen ist es unerlässlich, dass wir Schuld benennen und aufarbeiten, weil das lässt sie zu ihrem Recht kommen. Und es kann sie auch entlasten. Es gibt nämlich ein schlimmes Phänomen, dass Opfer oft nicht nur die Folgen vom Unrecht tragen, sondern dass sie auch selber von Schuldgefühl plagt werden, dass sie selber Verantwortung übernehmen wollen für das, was ihnen geschehen ist. Es haben also oft die am meisten Schuldgefühle, die am wenigsten Grund haben dazu. Und Schuld benennen heisst darum auch, sie an den richtigen Ort zu stellen und sie gerechter zu verteilen. Also was haben wir gelernt aus dieser Geschichte vom Kain und dem Abel? Sie nimmt Schuld ernst. Das ist nicht ganz einfach, aber wir müssen sagen, Gott sei Dank. Wenn wir schuldig sind, sagt sie, ja, Menschen werden schuldig. Aber das ist nicht das Ende. Wenn wir uns unserer Schuld stellen, dann werden wir erfahren, dass Gott oft noch sehr viel gnädiger mit uns umgeht, als wir mit uns selber. Gott will keine Ausflucht, auch keine falsche Demut, kein «Ich bin doch so ein schlechter Mensch», sondern Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ein aufrechter Blick. Und wenn andere an uns schuldig werden, dann sagt die Geschichte, Gott sieht das Leiden der Opfer. Er will, dass Schuld benannt wird, Gott auch ihnen zu lieb. Gott solidarisiert sich immer mit den Unterdrückten, mit denen, die an Unrecht leiden. Und die sollen entlastet werden und befreit können durchs Leben gehen. Mit aufrechtem Blick. Amen.